Gott, Pater Ockenfels.
Grüß Gott, Frau Eble. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, es freut uns sehr, Sie heute hier in der Sendung zu haben. Die Frage, die uns brennend interessiert, ist: Kann das Christentum in der Wirtschaft, im Unternehmen praktiziert und gelebt werden?
Ich denke schon. Es gibt ja eine genügende Anzahl von christlichen Unternehmern in Deutschland, aber auch in Amerika und woanders, die durchaus sehr erfolgreich sind. Also wer sich anständig verhält, muss sich nicht unbedingt geschäftsschädigend verhalten. Es ist natürlich nicht die Garantie gegeben, dass wer sich christlich, moralisch verhält, damit auch Erfolg hat. Jedenfalls nicht kurzfristigen Erfolg.
Das heißt,
aber was es in der längeren Frist bedeutet oder mittelfristig bedeutet, das ist eine andere Frage. Da sieht man sehr oft, dass also so kurzfristige Spekulationen so von Shareholder Value, die sofort ihren Gewinn realisieren wollen, dass das auf Dauer ja sowieso nicht trägt. Und mich interessiert es wirklich, was auf Dauer Bestand hat.
Ja, das heißt, diese von Milton Friedman vorgestellte These ist durchaus zu einseitig.
Ja, sie stimmt überhaupt nicht. Ich finde, er verwechselt hier den Unternehmenszweck mit dem persönlichen Motiv eines Unternehmers. Natürlich kann ein Unternehmer persönlich sehr stark am Gewinn interessiert sein, motiviert sein, überhaupt etwas zu unternehmen, weil er einen Gewinn zu erwarten hat. Aber das objektive und auch sittliche und sachliche Ziel oder der Zweck eines Unternehmens besteht doch nicht darin, nur Gewinn zu erwirtschaften, egal mit welchen Mitteln, sondern besteht darin, dem Konsumenten zu dienen. In einer Marktwirtschaft ist der Konsument der Souverän, der König. Der Kunde ist König, sagt man ja. Und der will auch bedient werden. Und das setzt voraus, dass man eine Dienstbereitschaft zeigt und Dinge produziert zu einem günstigen Preis, zu einer guten Qualität. Dinge, die also auch dann vom Konsumenten wertgeschätzt werden, gekauft werden, damit einen Absatz finden und damit natürlich auch Gewinne hervorbringen. Und die Gewinne, das sind die elementaren Mittel eines Unternehmens, ohne die man diese Zwecke gar nicht erfüllen kann.
Können Sie einige ethische Normen nennen, die für ein Unternehmen Gültigkeit haben sollten?
Ja Gott, innerhalb eines Unternehmens gibt es ja unterschiedliche Interessen auch und auch Wertvorstellungen. Die Arbeitnehmer haben ein Interesse daran, möglichst unkündbare Stellungen zu haben. Der Unternehmer, wie gesagt, das Interesse, dass sich sein Kapital gut verzinst, also insofern er selber auch Eigentümer ist. Die Umwelt hat ein großes Interesse daran, also die Gesellschaft hat ein Interesse daran, dass hier gesunde und umweltschonende Produkte erzeugt werden. Also diese unterschiedlichen Erwartungen bezüglich eines sittlichen Zieles, die müssen irgendwie unter einen Hut gebracht werden. Und das ist oft nicht konfliktlos zu machen. Und deswegen ist die Verantwortungsethik eine ganz wichtige Sache.
Pater Ockenfels, vielleicht können Sie uns kurz was diesen Elemente aufzeigen, die diesen Interessenkonflikt als solchen ausmachen.
Ja, es sind ganz elementare Unterschiede, die ich ja schon genannt habe. Aber wie diese jetzt zu lösen sind, wie dieser Konflikt zwischen den verschiedenen gut gemeinten und ethischen Ansprüchen zu lösen ist, das können wir nicht mit den bloßen Mitteln einer Gesinnungsethik machen. Also jedem kann man ja also wohl zumuten, dass er eine gute Gesinnung hat. Die wollen wir gar keinem absprechen. Ja. Die Frage ist aber nach der Verantwortung. Also nicht nur, was ich Gutes im Schilde führe, was ich gerne machen würde, das Wünschenswerte, darüber könnte man sich sehr schnell einig werden, sondern interessant ist hier die Frage, wie sind die Konsequenzen, wie sind die Folgen, also die kurz- oder mittel- oder langfristigen Folgen meiner Handlung jetzt?
Ja.
Und, oder aber auch verschiedener Handlungsoptionen, die in einer Konkurrenz miteinander stehen können. Und da muss man eine Güterabwägung treffen. Und hier danach fragen, was sind hier die geringsten Übel, die ich riskiere? Mhm. Und wie kann man also alle diese Dinge unter einen Hut bringen? Max Weber hat ja diese Unterscheidung getroffen zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik.
Ja.
Und das ist nur eine uralte Weisheit, wissen Sie.
Ja.
Das hat man also schon in der Literatur der deutschen Klassiker feststellen können. Bei Goethe heißt es ja, ich bin der Geist, der stets das Böse will und doch das Gute schafft. Es gibt also sogar Leute, die vielleicht eine böse Absicht haben, aber unfreiwillig einen guten Effekt dabei erzeugen. Ja. Und umgekehrt, Leute, die glauben, ganz unschuldig immer nur das Beste zu wollen und zu tun, die können Entsetzliches anrichten, was also die Folgen betrifft, die Spätfolgen, die Nebenfolgen. Das alles müsste im Grunde genommen, also das gehört zur Verantwortung, mit in die ethische Überlegung einbezogen werden. Und dann muss man eben das Handeln auch an seinen Früchten erkennen, wie es ja schon in der Heiligen Schrift heißt.
Ja, ja.
An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen und nicht nur die guten Absichten.
Ja, eine Frage noch, was ist, wenn ich zwei Güter habe, für die ich mich entscheiden kann, die gleichwertig sind? Das heißt, wenn dann es egal ist, ob ich mich für A oder B entscheide, also für Apfel und Birne, wie würden Sie in einer solchen Entscheidung dann vorgehen?
Na Gott, dann wird in einem Unternehmen jetzt, wird man sich schon darüber verständigen müssen, auf dem Wege des Kompromisses etwa eine Sache zu finden und zu entscheiden. Ich glaube, das ist dann weniger problematisch. Interessant ist es hier noch einmal zu berücksichtigen, dass wir auch die möglichen Folgen dann einer Bewertung unterwerfen. Und zur Bewertung brauchen Sie Maßstäbe.
Ja.
Also Sie brauchen doch irgendwie ein Kriterium dafür, ob diese Werte, die da sind, tatsächlich irgendwie auch einen Wahrheitsanspruch artikulieren können. Und speziell für Christen, die ja doch an bestimmte vorgegebene Werte sich zu orientieren haben. Und das wird dann eine spannende Frage sein, wie man denn überhaupt als Christ an welche Werte man sich überhaupt noch halten kann innerhalb eines Unternehmens, wo es doch angeblich so rau zugeht mit den Ellenbogen und die Brutalität und die Rücksichtslosigkeit herrscht.
Eine kurze Frage noch, zu was die Folgen angeht. Wie weit muss ich denn die Folgen der Folgen der Folgen berücksichtigen? Das ist ja, die Zukunft ist ja immer unserem Handeln oder unserer Einsicht nicht zugänglich. Und inwiefern kann ich damit kalkulieren oder diese als solche, als Faktor berücksichtigen?
Ja, der Nachteil der Zukunft besteht darin, dass man sie nicht genau abschätzen kann für alle Zeiten, sodass wir immer auf Unwägbarkeiten, auf Imponderabilien, also das heißt auch auf Mutmaßungen angewiesen sind. Und, aber man muss doch sich doch anstrengen und fragen, wie wirkt das Ganze. Natürlich gibt es auch Dinge, die sind in sich böse, die verbieten sich einfach. Das sind in der Moraltheologie vor allem ganz entscheidende Fragen. Da braucht man gar nicht auf die möglichen Folgen zu warten. Es sind Dinge, die gehören sich nicht, die sind in sich böse.
Ja. Ne?
Zum Beispiel, ja, was zum Beispiel? Das sind Dinge, wo man einen Menschen tötet, einen Unschuldigen. Oder indem man einem ganz bewusst böse will und auch unglaubliche Schäden anrichtet, nur um sich selber hier Vorteile zu verschaffen.
Vielleicht, wenn Sie uns kurz verschiedene Werte nennen, die vom Christlichen her ein Unternehmen prägen sollten, wie zum Beispiel Wahrheit, oder gibt es da noch mehrere Werte?
Ja, wir wollen nicht sofort mit der Pilatusfrage beginnen, was ist Wahrheit, sondern vielleicht einmal der Frage nachgehen, die Bergpredigt, ne, ist ja doch wohl ganz im Zentrum der christlichen Botschaft. Also, und es ist eine sehr radikale Ethik, die hier zum Ausdruck kommt. Ne?
Ja.
Die ja gipfelt in der Forderung, seid so vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ne?
Ja.
Aber nobody is perfect, heißt es schon.
Ja.
Und die Frage ist, ob man zum Beispiel diese radikale Forderung Schulden erlassen.
Ja.
Man soll einem, und nicht nur dem Freund, auch dem Feinde so liebevoll entgegentreten, dass man ihm sogar die Schulden erlässt. Aber da, nach diesem Motto, wenn wir das zu einem Gesetz machen würden, da würde die Marktwirtschaft, da würde jede Wirtschaftsform kapitulieren müssen. Das ist nicht realisierbar als eine sozialethische Regel, sondern wenn Sie nun persönlich sich so angesprochen wissen, sich von allem auch unter Erduldung von Nachteilen zu trennen, wenn Sie auch in Ihrem Handeln zuvor so sehr in der Gnade bekräftigt worden sind, dass Sie das tun und aushalten können, dann sind Sie sogar von Ihrem Gewissen her verpflichtet, so zu handeln. Nur ich befürchte, dass Sie kein guter Unternehmer sein können, wenn Sie das zu radikal nehmen, sondern es muss die Bergpredigt dann im analogen Sinne ausgelegt werden. Das heißt, wer es fassen kann, der fasse es. und jeder tue es nach seiner Weise. Sobald Moral Geld kostet, gerät sie natürlich sofort in das ökonomische Kalkül. Das heißt, man fragt, was habe ich davon, welchen Nutzen habe ich davon und welche Kosten verursache ich. Habe ich nur die Kosten selber zu tragen und andere haben nur den Nutzen, dann wird man eher geneigt sein, nein, also ich möchte nicht der Dumme sein, der hier moralisch vorangeht, sondern wenn Moral, dann bitte schön für alle, dann sollen sich auch alle an diese Regel halten. Und da wäre es jetzt eine wichtige Frage, einmal nach den Kriterien noch mal zu fragen. Also wir haben ja eben die Bergpredigt kurz behandelt.
Ja, genau. Vielleicht auch, wenn Sie kurz in dem Zusammenhang die goldene Regel erwähnen, die eine große Bedeutung erlangt hat, auch im Bereich der Ethik.
Ja, die goldene Regel heißt ja bekanntlich, die steht ja auch in der Heiligen Schrift, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu, nach dem deutschen Sprichwort. Ja. Das kann man auch dann in die Maxime von Immanuel Kant übersetzen. Das wollen wir aber vielleicht jetzt nicht tun, das wird zu kompliziert. Kurzum, das, was ich mir anmaße, tun zu dürfen, muss ich auch allen anderen einräumen. Es gibt keine privat-elitäre Moral, sondern weil die Menschen wesentlich gleich sind, muss ich das, was ich von anderen erwarten, auch selber tun können oder bereit sein dazu. Und ich würde sagen, ruhig nach der Phrase, der Alltagsphrase, da könnte ja jeder kommen. Ist ja klar. Es kann nicht einer so eine Übermenschenmoral für sich proklamieren und allen anderen vielleicht eine untergeordnete Moral zubilligen. Kurzum, es muss Regeln geben, die universalisierbar sind. Das heißt, für alle gelten oder für keinen.
Ja.
Nämlich, sonst könnte man sich sehr schnell daran vorbeimogeln und sozusagen nach dem Motto, bitte nach Ihnen, also gehen Sie mal schön voran mit Ihrer Moral und dann folge ich erst, sondern es muss für alle gelten.
Ja, mit der goldenen Regel mache ich ja sozusagen den ersten Schritt. Ich verhalte mich dem anderen gegenüber korrekt, auf die Hoffnung oder die Erwartung hin, dass er sich auch mir gegenüber korrekt verhalten wird.
Ja. Nun ist das eine recht formale Regel, vor allem bei Kant in dieser Formulierung. Ja. Und wir fragen uns nach den Inhalten der Moral. Und da meine ich, könnte man, oder Sie haben mich ja danach gefragt, könnte man hier die 10 Gebote doch noch mal in Erwägung ziehen.
Ja,
es war vor kurzem, also es hat da mal eine Umfrage gegeben in einer Zeitschrift, deren Namen wir hier nicht nennen wollen. Unter Managern waren die meisten, ungefähr 80%, der Meinung, dass die 10 Gebote als Regelwerk immer noch Gültigkeit hätten, auch für das Unternehmen.
Das ist ja hochinteressant. Welche Punkte wurden da im Rahmen der 10 Gebote genannt? Welche Gebote?
Also nicht die ersten 3, die Gott betreffen. Ne? Also auch nicht das mit der, du sollst nicht die Ehe brechen. Ne? Also diese Dinge, sagen wir mal, sind bestimmten modernen Menschen offensichtlich doch unheimlich, aber für das Geschäftsleben sehr praktisch sind solche Sachen wie du sollst nicht stehlen. Denn man ließe sich ja nicht gerne auch von anderen betrügen und bestehlen.
Ja.
Oder du sollst kein falsches Zeugnis geben wider deinen Nächsten. Das ist ein Gebot, ne, das, von dem man allgemein einen Nutzen hat. Denn man würde sich ja auch nicht gerne betuppen lassen, also betrügen lassen von anderen. Und das sind Dinge, also bei der Wahrheit zu bleiben, die für die Zuverlässigkeit, für das Vertrauen in der Wirtschaft unentbehrlich sind. Und wer sich nicht danach hält, der kommt sowieso in einen sehr schlechten Ruf. Darum ist es also schon sehr nützlich auch, sich an diese Regel zu halten, vorausgesetzt, alle halten sich danach oder richten sich danach. Ich finde auch die Sonntagsheiligung, nicht? Also das 3. Gebot, müsste man hier doch wieder neu einschärfen. Denn das ist eine große Versuchung und eine Gefahr der Unternehmungen, nur um sich jetzt also Vorteile zu verschaffen, dann eben auch noch sonntags arbeiten zu lassen.
Ja, macht eine christliche Moral, ist Trittbrettfahren nicht besonders leicht, einfach auf diesem vorgegebenen, sage ich jetzt mal, sozialen, moralischen Gefüge einfach zu profitieren?
Nein, ich glaube nicht, es sei denn, man würde die christliche Moral missverstehen. Ich finde, es ist nicht eine exklusiv christliche Moral. Die 10 Gebote gelten übrigens ja für Muslime und für die Juden in gleicher Weise. Und sie sind ja seit Jahrtausenden in Geltung und gelten eigentlich auch für alle Bereiche, nicht nur die Wirtschaft. Ich meine, was jetzt die Verantwortlichkeit betrifft, die es eben erleichtern soll, allen Menschen, die in der Wirtschaft tätig sind, sich an dieselbe Regel zu halten, damit eben nicht so etwas wie ein Trittbrettfahrertum entsteht, also Leute, die davon profitieren, dass andere so dumm sind, moralisch zu sein, müssen natürlich die Verantwortungsträger der Wirtschaft auch bereit sein, sich auf bestimmte grundlegende moralische Standards zu einigen.
Ja, darf Moral uns etwas kosten? Was sagen Sie dazu?
Ja, natürlich. Sie kostet ja eine ganze Menge. Sehen Sie mal, etwa im Bereich des Umweltschutzes, also wo ja in Deutschland doch schon einige Anstrengungen gemacht worden sind, auch aufgrund von Absprachen zwischen den Unternehmungen, die nicht darauf gewartet haben, dass der Staat hier eine rechtlich erzwingbare Regel durch die Polizei nun beaufsichtigt, sondern da hat man sich gesagt, es ist besser vielleicht dem Staat hier zuvorzukommen. Wir tun da nicht so viele Phosphate da in die Waschmittel hinein oder wir sorgen dafür, dass die Katalysatoren gebaut werden und so weiter.
Ja.
Das sind doch schon sehr ordentliche Beispiele dafür.
Ja, aber sind dadurch christliche oder moralisch orientierte Unternehmen nicht im Wettbewerb benachteiligt?
Nein, insofern sich alle danach zu richten haben, sind sie dann nicht benachteiligt. Und alle haben die Kosten dann untereinander aufzuteilen. Vor allem die Konsumenten müssen es ja schließlich bezahlen. Aber es kann dann keiner vorbrechen und sagen, ich stelle umweltschädliche Produkte her zu einem billigeren Preis und profitiere selber davon. Und nachher sind diejenigen, die sich angestrengt haben, nachher die Gelackmeierten, also die Angeschmierten auf Deutsch gesagt. So kann es ja wohl nicht gehen. Und darum sind also solche Regeln, übrigens betrifft das nicht nur die den Umweltschutz, sondern auch die Korruption.
Ja.
Was glauben Sie, was in den letzten Jahren also für Probleme durch Korruption entstanden sind?
Ja.
Und hier könnte man auch eben solche Regeln des Anstands zwischen den Unternehmungen aushandeln und auch darauf aufpassen, dass bestimmte schwarze Schafe auch als solche markiert werden.
Ja.
Und umgekehrt, also diejenigen Unternehmungen, die sich positiv verhalten haben, so eine Art Gütesiegel bekommen. Und dann kann man schon davon ausgehen, dass sich die Moral auch finanziell auszahlt.
Ja, das hört sich sehr gut an, muss ich sagen. Ja, eine Frage, darf ein christlicher Arbeitnehmer zum Beispiel auch Leute entlassen, wenn es für sein Unternehmen besser ist? Und ja, damit es nicht bankrott geht zum Beispiel?
Das ist eine schwere Frage. Und ich kenne viele Unternehmer, die da sehr drunter gelitten haben, dass sie vor Weihnachten etwa einige Mitarbeiter entlassen mussten. Aber umgekehrt gibt es eben auch solche Fälle, wo man sagt, also hätte man doch rechtzeitig einige Mitarbeiter entlassen, so wäre der Betrieb vielleicht noch zu retten gewesen. Ja. Also die Moral darf nicht mit Sentimentalität verwechselt werden. Ja. Es gibt bestimmte Sachzwecke, die ein Unternehmen zu erfüllen hat. Und das Gemeinwohl eines Unternehmens fordert eben manchmal auch Opfer, die dann bestimmte Mitarbeiter leider zu bringen haben. Und das ist aber dann eine Frage der insgesamt der Wirtschaftsordnung und der Sozialpolitik, wie wir auch diese jetzt betroffenen Menschen, die die Nachteile dadurch haben, helfen, unterstützen.
Ja, Moral und Klugheit gehören also zusammen, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Ja, durchaus. Klugheit ist ja eine klassische Tugend, nicht?
Ja.
Und zwar eine Kardinaltugend. Nicht, weil sie nur von Kardinälen befolgt wurde, sondern weil sie wirklich ganz zentrale, auch das Maßhalten gehört dazu.
Ja.
Klugheit, Tapferkeit.
Ja.
Tapferkeit ist eine wichtige Sache. Nicht sofort vor der ersten Gefahr davonlaufen. Nicht sofort die Flinte ins Korn werfen, wenn ich nicht sofort im moralischen Bewähren Erfolge, materielle Erfolge erzielen kann.
Ja.
Sondern auch hier gilt es, Geduld zu haben. Zähigkeit zu besitzen. Und das, wissen Sie, das zahlt sich langfristig gut aus, wenn man weiß, auf den kann ich mich verlassen. Der ist zuverlässig, der hält sein Wort, das ist ein anständiger Mensch, der betrügt mich nicht. Also Moral ist hier die Voraussetzung für Glaubwürdigkeit und das ist ein großes Kapital für Unternehmen.